Just Published, der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE. Und heute blicken wir auf ein soziologisches Thema. Das Wintersemester steht in den Startlöchern und für mehrere hundert Personen beginnt in Kürze bei uns das Studium der Politikwissenschaft oder der Soziologie. Und für einen optimalen Studienstart möchten wir schon vor dem Studienbeginn neben Orientierung auch einen Einblick in gesellschaftswissenschaftliche Themen bieten. Das tun wir gemeinsam mit unseren Professorinnen und Professoren und ihren aktuellen Forschungsbeiträgen. Mein Name ist Gerrit Kokadi, ich bin Mitarbeiter der Uni Duisburg-Essen und verantwortlich für den Studienstart in den Bachelorstudiengängen an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften. Mir zugeschaltet ist heute Rainer Schnell, Professor am Institut für Soziologie. Ich grüße Sie, Herr Schnell.
Schönen guten Tag.
Sie sind Professor für empirische Sozialforschung. Mit was für Fragen befassen Sie sich in diesem Fachgebiet?
Also die Lehrstuhlbezeichnung ist ein bisschen komplizierter. Wir haben das damals abgekürzt. Eigentlich heißt es Methoden der empirischen Sozialforschung. Empirische Sozialforschung befasst sich zumindest, was die Methodik betrifft, mit dem kompletten Forschungsprozess, also Methoden, wie man Daten gewinnt. Daten brauchen einen gewissen Kontext, das heißt, die Gültigkeit der Ergebnisse hängt davon ab, wie Daten erhoben und auch wie sie analysiert werden. Und die Untersuchung der Methoden, also nicht die Untersuchung der Gegenstände, die Untersuchung der Methoden ist der Gegenstand eines Lehrstuhls für Methoden empirischer Sozialforschung. Und wir befassen uns halt mit Fehlern, die überwiegend dadurch geschehen, dass Menschen an den Datenerhebungsprozessen beteiligt sind. Menschen lügen, Menschen vergessen Dinge, Menschen weigern sich, Auskunft zu geben. Bestimmte Nutzung von Geräten aller Art, sei es des Internets, von Telefonen oder auch die Möglichkeit, dass man lesen und schreiben kann, sind selektiv und wirken sich dann auf die Ergebnisse aus. Und das Studium dieser Effekte menschlicher Eigenschaften auf Daten ist der Gegenstand dessen, was mein Lehrstuhl macht.
Und diese Effekte finden sich auch in der Epidemiologie. In diesem Podcast reden wir über eine ihrer jüngsten Veröffentlichungen mit dem Titel Critical Limitations of Digital Epidemiology, Why COVID-19 Apps Are Useless. Ein Artikel, den sie gemeinsam mit Jonas Klingwort in der Zeitschrift Survey Research Methods veröffentlicht haben, blicken wir einmal gemeinsam hinein. Ausgangspunkt des Artikels ist digitale Epidemiologie. Epidemiologie ist seit Beginn der COVID-19-Pandemie als Disziplin medial ja sehr präsent. Digitale Epidemiologie dürfte dennoch für viele unserer Hörerinnen und Hörer neu sein. Bevor ich Sie nun frage, was genau digitale Epidemiologie ist, vielleicht zunächst zu Epidemiologie selbst. Was untersucht
die? Die Epidemiologie ist eigentlich das Äquivalent zu Methoden empirischer Sozialforschung innerhalb der Medizin. Das heißt, es geht in der Epidemiologie geht es um die Sammlung von Daten über die Verbreitung von Erkrankungen und die Ursachen von Erkrankungen. Also ein klassisches Beispiel ist die Infektionsepidemiologie, wie zum Beispiel jetzt mit Corona. Andere Beispiele für epidemiologische Fragestellungen sind die Effekte zum Beispiel von Flugzeuglärm auf Herzinfarktrisiko in Abhängigkeit der Entfernung von der Startbahn. Das gibt's also tatsächlich. Oder klassische Krebsepidemiologie, wo man dann schaut, ob Leukämiefälle von Kindern abhängig sind davon, ob ein Kernkraftwerk in der Nähe steht.
Und die digitale Epidemiologie?
Digitale Epidemiologie ist ein Schlagwort, das seit 5 Jahren unter diesem Titel vielleicht bekannt ist. Es gibt natürlich viel frühere Vorläufer. Normalerweise verwendet Epidemiologie Daten, die auf gleiche Art und Weise gewonnen werden wie klassische Verfahren der empirischen Sozialforschung, also Befragungen, Beobachtungen, natürlich Labormessungen. Digitale Epidemiologie als Schlagwort ist ein Sammelbegriff für den Versuch, Daten, die bereits da sind, die durch digitale Prozesse gewonnen werden, für epidemiologische Zwecke zu gebrauchen. Also ein klassisches Beispiel ist der Versuch, der gescheiterte Versuch, wie man gleich zu Beginn sagen muss, Suchabfragen in Suchmaschinen wie Google als Hinweis dafür zu nehmen, wie sich Krankheiten ausbreiten. Also die Idee ist, wenn sich die Nachfrage nach bestimmten Suchbegriffen steigert, würde das widerspiegeln, dass die Krankheit in der Bevölkerung zunimmt. Das war also ein klassisches Exempel und es ist aber mittlerweile hinreichend gezeigt, dass es schon damals nicht funktioniert hat und bei keinem anderen Versuch danach erst recht nicht. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich verführerisch, dass man Daten, die vorhanden sind, das heißt in der Literatur tatsächlich found data, gefundene Daten, dass man gefundene Daten verwendet, um daraus etwas zu lernen. Aber der Kern dessen, was Methoden ausmacht, ist eben, dass das sehr schwierig ist, um das Wort unmöglich zu vermeiden, aus Daten, die man einfach findet, etwas zu lernen, weil diese Daten in der Regel hochselektiv sind.
Sie hatten Google Flu Trends angesprochen. Wenn ich es richtig verstanden habe, war die Idee, wenn in Duisburg 300 Mal mehr Personen nach Fieber und Muskelschmerzen suchen als in Essen, gehen wir davon aus, dass die Häufigkeit des Grippevirus der Influenza in Duisburg höher ist, etwa 300-fach, als in Essen.
Ja, das ist tatsächlich das berühmteste Beispiel aus dieser Forschungsrichtung. Und auch hier muss man schon sagen, es gibt eine berühmte Studie von einem Epidemiologen übrigens, die heißt, warum die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse falsch sind. Und wenn man ein Forschungsergebnis hat, was plausibel ist, was man sich gut merken kann, dann wird das extrem weit verbreitet und die Wahrscheinlichkeit, dass es veröffentlicht wird, auch hochrangig veröffentlicht wird, ist dann entsprechend hoch. Die Nachfolgestudien, die dann zeigen, dass das mal ein Zufallstreffer war, ein einmaliges Ereignis, das funktioniert hat, die erscheinen dann in Fachjournalen und werden nicht mehr zur Kenntnis genommen. Und dieser Effekt, dass also etwas, was besonders plausibel und toll klingt, wäre ja super, wenn man das mit Google machen könnte, der ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist, dass die Studie vollständig diskreditiert wurde. Das heißt also, es hat schon damals nicht funktioniert und bei keinem anderen Versuch danach.
Deswegen gibt es aktuell keinen Google-Covid-Trend, richtig?
Genau.
Deswegen brauchen wir Daten aus anderen Quellen. Die Nationale Akademie der Wissenschaft, Leopoldina, empfiehlt in ihrer dritten Ad-Hoc-Stellungnahme aus dem April ganz ausdrücklich die Nutzung der Instrumente digitaler Epidemiologie, um das Infektionsgeschehen in der Bundesrepublik zu überwachen. Empfohlen wird, auf verschiedenen Wegen Daten zu generieren, durch bundesweite Umfragen über Smartphone-Apps zu Gesundheitszuständen, durch Apps zur freiwilligen Meldung von Symptomen und auch durch Fitness-Tracker, die den Ruhepuls und Schlafrhythmen erfassen sollen. Allerdings sei, so die Leopoldina, die weitere Erforschung und Überprüfung der Zuverlässigkeit und Validität dieser Daten dringend erforderlich. Sie greifen diese Empfehlung auf und blicken zunächst ganz grundsätzlich auf die Grenzen der digitalen Epidemiologie. Wo liegen diese?
Das Problem bei gefundenen Daten allgemein ist, dass man über den Entstehungsprozess wenig weiß. Also eigentlich weiß man nichts darüber. Man hat also lediglich einen Datenbestand, kennt aber nicht die Bedingungen, unter denen die Daten entstanden sind. Nehmen wir mal ein Beispiel bei den Fitness-Trackern zum Beispiel. Fitness-Tracker, wie stark die jetzt tatsächlich genutzt werden oder nicht, lässt sich schwer sagen. Dazu bräuchte man die Daten verschiedener Hersteller, auf die man natürlich keinen Zugriff hat. Wenn man auf berichtetes Verhalten zurückgeht, dann berichten ungefähr ein Sechstel der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, dass sie ein Fitness-Tracker-ähnliches Gerät besitzen. Wie weit sie es dann nutzen, ist dann eine andere Frage und wie lange vor allem. Selbst wenn es ein Sechstel wäre, wer ist das? Sie würden einen Fitness-Tracker bei einem jungen Menschen, bei einem jungen, gesunden Menschen deutlich häufiger finden, als zum Beispiel bei jemandem, der die 80 überschritten hat. Aus vielen, vielen Gründen. Ein Problem, das sich stellt, ist, dass viele Menschen vergessen, wie die Bevölkerung tatsächlich aufgebaut ist. Und Dafür gibt es viele interessante Gründe, warum das so ist. Zum Beispiel, wenn Sie ins Statistische Jahrbuch gucken vom Statistischen Bundesamt, dann sehen Sie, dass die Nutzung von Geräten oder von allem Möglichen immer nach Altersgruppen aufgegliedert sind. Aber die höchste Altersgruppe heißt 65 und darüber. Wenn Sie 65 und darüber sich anschauen, dann sind das mittlerweile 21% der Bevölkerung. 21%, jeder Fünfte. Und das ist natürlich eine extrem heterogene Gruppe. Und also zum Beispiel in der Geriatrie unterscheidet man eigentlich sehr anschaulich zwischen drei verschiedenen Arten von Patienten. Die nennen das Go-Go, das sind die 70-Jährigen, die Marathon laufen. Slow-Go, das sind die, die sich noch bewegen können. Und es ist No-Go, das heißt die, die an Schläuchen hängen. Die sind jetzt alle in einer Altersgruppe. Das heißt also, wenn Sie eine so große Altersgruppe haben, wenn Sie das auf der anderen Seite machen würden, dann hätten Sie alles von einem Neugeborenen bis zu einem 22-Jährigen in einer Altersgruppe. Das ist jetzt schon extrem heterogen. Ja? Und einfach nur zu sagen, die über 65-Jährigen interessieren uns nicht, ist schon politisch völlig irre, weil natürlich die Wahlbeteiligung bei den über 65-Jährigen ist die höchste Wahlbeteiligung von allen Altersgruppen. Das heißt also, schon allein wenn man sich für Wahlverhalten interessiert, kann man nicht von einer heterogenen Gruppe ausgehen, von der über 65-Jährigen, und die dann erst recht nicht vernachlässigen. Und bei medizinischen Problemen ist es natürlich vollkommen wahnsinnig, wenn man bei der am stärksten von allen betroffenen Gruppe dann ein Verfahren benutzt, das sie systematisch ausschließt. Also zum Beispiel die Smartphone-Nutzung ist bei den über 75-Jährigen, glaube ich, in der Größenordnung von so 17%. Und das ist natürlich hochselektiv. Wenn Sie jemanden in dieser Altersgruppe kennen von 75, 80, dann werden Sie feststellen, man kann sehr viel schlechter sehen in der Altersgruppe bis hin zu wirklich der Unfähigkeit zu lesen, weil man es nicht mehr erkennen kann. Es gibt Probleme mit der Motorkoordination. Also gerade bei 70, 80-Jährigen ist es sehr häufig, dass man entweder gleichen Parkinson hat, was ganz heftig ist, oder man hat eben eine andere Erkrankung, die zu heftigen Zittern führt. Und mit heftigen Zittern ein Smartphone zu bedienen, ist eine Herausforderung in sich. Probieren Sie mal in einem Bus, in einem schlecht gefederten Bus, ein Smartphone zu bedienen und Sie werden wissen, auch vor welchen Problemen ältere Leute stehen.
Und dann fallen Personen aus der Stichprobe heraus, wenn sie zu gewissen Geräten keinen Zugang haben, sie nicht nutzen können. Damit sind wir beim Thema Stichproben. Man könnte hier nur einen verzerrten Ausschnitt, also eine verzerrte Stichprobe untersuchen, was zu Problemen führt. Daraus folgt aber nicht, dass wir immer alle untersuchen müssen. Also man muss nicht gleich immer die komplette Bundesrepublik untersuchen und einen Zensus durchführen. Es gibt einen feinen Unterschied entlang des Grundes, warum Personen ausfallen. Methodiker aus der Soziologie unterscheiden zwischen zwei Formen: Missing at random und Missing not at random. Worin liegt hier der Unterschied?
Fangen wir vorne an. Eine der Kernaufgaben der empirischen Sozialforschung ist sich über die Ziehung von Stichproben klar zu werden und die Methoden zu untersuchen, mit denen man Stichproben zieht. Was wir immer wollen, sind Zufallsstichproben. Eine Zufallsstichprobe ist im Prinzip, man kann für jedes Element, das zu der Menge, die man untersuchen möchte, gehört, kann man vor der Ziehung exakt ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man in einer Stichprobe gelangt. Die Wahrscheinlichkeit muss nicht gleich sein, aber sie muss vorher berechenbar sein. Das sind Zufallsstichproben. Und es gibt hunderte von Verfahren, womit man Zufallsstichproben zieht. Und eines der Schwerpunkte meines Lehrstuhls ist tatsächlich die Untersuchung der Verfahren, mit denen man solche Dinge macht. Also zum Beispiel, wie zieht man eine Zufallsstichprobe von Migranten, die in keiner Datei sind, zum Beispiel illegal Aufhältige, oder wie zieht man eine Stichprobe von Blechbläsern, habe ich mal gemacht, oder auch von harninkontinenten Frauen in Niedersachsen, auch das habe ich mal gemacht. Also wenn man so etwas machen will, ist das eigentlich geklärt. Dazu gibt es Methoden und Prima. Wenn man gefundene Daten hat, gibt es keine solchen Ziehungsprozesse. Das heißt, man kann die Auswahlwahrscheinlichkeiten nicht berechnen. Das ist schwierig. Wenn man sehr mathematisch orientiert ist, und da würde ich zu neigen, würde man eigentlich sagen, wenn man keine Zufallsstichprobe hat, kann man nicht auf eine Grundgesamtheit verallgemeinern. Das liegt daran, dass wenn Elemente ausfallen, gibt es mehrere Möglichkeiten, warum Elemente ausfallen. Also warum sind Daten nicht da? Und ein Beispiel, warum Daten nicht da sind, kann sein, dass sie rein zufällig ausfallen. Das heißt, technisch heißt das missing completely at random. Missing completely at random heißt, ein Messgerät fällt einfach aus, weil es alt ist. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich gemessen habe, sondern das Messgerät fällt einfach aus. Das ist missing completely at random. Missing at random ist statistisch etwas anderes als missing completely at random. Missing at random heißt, es fällt aus, aber ich kann mit den Daten, die ich habe, immer noch korrigieren. Das heißt, wenn ich weiß, nur 10% Personen mit einem bestimmten Merkmal machen mit, aber es sind immer nur exakt 10%, dann kann ich dafür korrigieren. Ein anderes Problem ist, not missing at random. Und not missing at random ist etwas, was wir statistisch fast nicht korrigieren können. Nur mit sehr, sehr starken Annahmen. Und das heißt, eigentlich geht es nicht. Und not missing at random heißt zum Beispiel, wenn Sie Leute operieren und Sie machen eine Wiederholungsuntersuchung, dann kommen natürlich nur die zu der Wiederholungsuntersuchung, die die Operation überlebt haben. Dann können Sie die, die nicht mehr wiedergekommen sind, nicht einfach weglassen, weil es gibt einen Grund, warum die nicht wiedergekommen sind. Und genau die Untersuchung dieser Ausfallprozesse, ist es missing at random, ist es missing completely at random oder ist es missing not at random, ist eines der Gegenstände, die eigentlich zu jeder Beurteilung gefundener Daten gehört. Und das erfolgt in der digitalen Epidemiologie, weil es keine Methodiker sind, sehr selten.
Das heißt, bei den Covid-Apps haben wir die Schwierigkeit von not missing at random. Wir finden zum Beispiel mehr Fitness-Tracker auf dem Campus Duisburg als in einem Pflegeheim in der Nähe. Da würde ich zumindest mal von ausgehen. Aktuell sind in Deutschland ja vor allem zwei Covid-Apps verbreitet. Einmal die RKI-Datenspende-App, die seit April verfügbar ist, und die Corona-Warn-App, Mitte Juni erschienen. Über die Entwicklung und auch über die technischen Probleme, die es mit der Corona-Warn-App verschiedenen Endgeräten gab, wurde ausführlich in der Presse berichtet. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ganz unabhängig davon. Können wir vor dem Hintergrund der Limitation digitaler Epidemiologie festhalten, dass die Corona-Warn-App zwar für die Verhinderung von Infektionen taugt, im Einzelfall, aber darüber hinaus gar keinen wissenschaftlichen Nutzen hat?
Also für die Corona-Warn-App kann man sagen, sie kann vielleicht in Einzelfällen eine Infektion verhindern. Das mag sein. Inwieweit das tatsächlich der Fall ist, ist technisch schon fraglich. Das liegt aber nicht an irgendwelchen Datenschutzgeschichten, sondern an den Eigenschaften von Bluetooth als Messgerät. Also wenn man danach ein bisschen sucht, werden Sie feststellen, dass die Bluetooth-Chips, die in den Smartphones stecken, die haben eine sehr ausgeprägte Richtcharakteristik, wie ein Richtmikrofon. Also das, technisch heißen die Dinger Polardiagramme. Und wenn man sich das Polardiagramm von einem Chip ansieht, sehen Sie geradeaus, hat das Ding vielleicht eine Reichweite von 15 Metern und zur Seite vielleicht von 2 Metern. Das kann das Gerät aber nicht erkennen. Das heißt also, die sind schon sehr selektiv. Es gibt auch Probleme mit der Innenreflexion bei Bussen zum Beispiel. Also die technische Tauglichkeit ist fraglich. Zu epidemiologischen Zwecken taugt es nichts. Also das ist ganz klar. Ob es in Einzelfällen dazu führen kann, dass Leute eben, weil sie sich gewarnt fühlen, dann sich selber eher isolieren, das mag so sein, ja, aber das ist wissenschaftlich für das Studium der Verbreitung vollkommen uninteressant. Also diese Art von App taugt nicht. Die andere Art von App, wo man sich freiwillig anmeldet und die Daten, Bewegungsdaten dann übermittelt werden, leidet ganz enorm unter einem freiwilligen Bias. Wir wissen seit einem berühmten Buch von zwei amerikanischen Psychologen, The Volunteer Subject, wissen wir, dass Leute, die sich freiwillig melden, sich in vielerlei Hinsicht von Nicht-Freiwilligen unterscheiden. Die sind ein bisschen intelligenter, ein bisschen neurotischer, ein bisschen mehr auf soziale Anerkennung angewiesen. Es gibt also sehr, sehr viele Gründe, warum sich Freiwillige von Nicht-Freiwilligen unterscheiden. Deshalb ist es sehr schwierig, von Stichproben von Freiwilligen auf die Gesamtbevölkerung zu schließen. Und das würde eigentlich dagegen sprechen, dass man diese zweite Art von App für epidemiologische Zwecke gebrauchen kann.
Wir würden da mit den Daten, die wir dadurch hätten, eine Subgruppe, 7-mal Sub, wer mitgezählt hat, der Allgemeinbevölkerung untersuchen. Sie haben es schon genannt, die erste Schwelle, Besitz und Nutzung des Smartphones. Die nächste Schwelle vielleicht Freiwilligkeit. Was für weitere Schwellen gäbe es? Wo fallen weitere Personengruppen raus?
Man muss willig sein, etwas zu benutzen, was zur Verfügung steht. Zum Beispiel stellt man nach einiger Zeit, oder Personen werden feststellen, dass die Nutzung der App dazu führen wird, dass die Akkus schneller leer sind. Und wenn die Abwägung ist, ein bisschen länger telefonieren oder ein bisschen besser eine aktive App zu haben, könnte es sein, dass es einen differenziellen Unterschied je nach Erkenntnisinteresse gibt, was man benutzt. Es gibt viele Selektionsschritte, die eine Rolle spielen, und man kann eigentlich immer zeigen, dass, also bei Messinstrumenten aller Art kann man zeigen, sobald man auf die aktive Mitarbeit von Personen angewiesen ist, wird es selektiv. Also das Einfachste ist, sie schrauben ein Gerät fest an einen Menschen dran, sodass er es nicht loswerden kann. Also zum Beispiel ein Herzschrittmacher ist ein optimales Gerät für die digitale Epidemiologie. Kann er nicht vergessen, er wird es nicht abschalten. Die Messdaten liegen vor. Super, ja? Bei allem anderen wird es zu Selektionsprozessen kommen.
Sie schlagen zwei Alternativen, aufbauend auf der Kritik zur Datengenerierung über Smartphones, Apps und Fitness-Trackern, vor, ja, um verlässliche Aussagen über das pandemische Geschehen in der Bevölkerung treffen zu können. Zum einen die Verwendung von administrativen Daten, die bereits da sind bzw. fortlaufend produziert werden, insbesondere Krankenkassendaten und kommunale Gesundheitsdaten. Und zum anderen die Erhebung neuer Daten durch die Ziehung und Untersuchung einer echten Zufallsstichprobe. Deklinieren wir diese Empfehlung der Reihe nach durch. Wie ließen sich Krankenkassendaten nutzen?
Das ist schwierig in Deutschland, weil wir so viele verschiedene Krankenkassen haben und verschiedene Krankenversicherungssysteme haben. Aber im Prinzip weiß eine Krankenkasse spätestens nach 72 Stunden, dass eine Person erkrankt ist. Und etwas später hat die Krankenkasse auch die Diagnoseschlüssel. Das heißt also, jede Art von Erkrankung hat einen Diagnoseschlüssel, die heißen ICDs, International Classification of Disease. Man weiß exakt, wann dieser Diagnoseschlüssel vergeben wurde. Man weiß die demografischen Daten von den Personen. Und es gibt, das hat zum Beispiel die AOK relativ rasch gemacht. Die AOK hat von allen AOK-Versicherten, die beatmet werden mussten, die demografischen Daten zusammengefasst. Jetzt umfasst die AOK zwar 30% der Bevölkerung, der Krankenversicherten in Deutschland, aber es ist auch eine selektive Population. Es sind überwiegend diejenigen, die nicht privat versichert sind, sondern die gesetzlich versichert sind. Und das heißt, es sind einkommensschwächere Personen und es sind Personen mit allem, was dann dazugehört. Die haben ein höheres Risikoprofil, sowohl was die Erkrankung betrifft, als auch für den Verlauf der Erkrankung. Das heißt, das ist auch wieder selektiv. Was man brauchen würde, wäre das Zusammenfassen aller Krankenkassendaten, was in Deutschland immer extrem schwierig ist, weil selbst bei dem, was jetzt die neue Gesetzeslage seit letztem Jahr hergeben wird, nämlich dass man die Daten der gesetzlichen Krankenversicherten zusammenführen kann, enthält immer noch nicht die Daten der privat krankenversicherten Personen. Und das heißt, es fehlen ihnen immer noch so ungefähr 16% der Population. Und das sind halt insbesondere die mit höherem Einkommen und den besser gebildeten Personen. Also das wäre immer noch selektiv, aber das wäre halt eine riesige Stichprobe, die zumindest für die gesetzlich Krankenversicherten nicht selektiv wäre. Also die administrativen Daten sind im Prinzip da und müssten nur zusammengeführt werden. Und dann kommen wir auf die Probleme, die in Deutschland mit dem Datenschutz bestehen. Und die entweder gesetzlich zu regeln sind, zu klären sind oder was mein eigenes engstes Forschungsgebiet ist, ich bemühe mich um die Entwicklung technischer Verfahren zur Lösung dieser Datenschutzprobleme.
Das heißt, das ist eine Dateninfrastruktur, die wir hätten seit März nicht bis jetzt aufbauen können. Das erfordert mehr Zeit.
Technisch erfordert es vielleicht ein halbes Jahr. Juristisch braucht man ein Gesetz. Um das Gesetz auf die Reihe zu kriegen, braucht man nur eine entsprechende Katastrophe. Ja? Also Covid ist vielleicht schlimm, aber es ist nicht so schlimm wie ein hämorrhagisches Fieber. Ja? Wenn es also etwas wäre, was Leute sichtbar umbringt, hätten wir dieses Gesetz in 3 Monaten gehabt.
Deswegen schlagen Sie zu guter Letzt, aufbauend auf einem Artikel, den Sie gemeinsam mit Herrn Smith geschrieben haben, den Königsweg vor, wenn ich ihn so nennen darf, die Ziehung von Zufallsstichproben. 4 Stück in adäquater Größe. Wie sollten die Stichproben aussehen und welche Kriterien sollten damit untersucht werden?
Interessant ist, dass das Robert-Koch-Institut, das eigentlich dafür zuständig ist, keine Zufallsstichproben gezogen hat. Wenn man keine Zufallsstichproben zieht, kann man über den Durchseuchungsgrad, wie das dann so schön heißt, kann man wenig sagen. Es ist immer nur isoliert. Jetzt ist aber etwas Interessantes passiert. Wir haben in den letzten 3 Monaten haben wir etwas dazugelernt. Also nicht wir als Person, sondern das Wissenschaftssystem hat etwas dazugelernt. Und das Wissenschaftssystem hat dazugelernt, dass wir nach 2-3 Monaten nur noch bei 70% der infizierten Antikörper nachweisen können. Das heißt, wir können nur für einen sehr kleinen Zeitraum eigentlich zeigen, dass jemand eine Infektion durchgemacht hat. Es sei denn, wir machen eine unfassbar teure Komplettdiagnostik. Das scheidet vollkommen aus, hat auch nie jemand diskutiert. Was wir jetzt sagen können, ist, dass man nach dem derzeitigen Kenntnisstand und mit den derzeitig vorliegenden labortechnischen Methoden über den Durchseuchungsgrad der Population wenig sagen kann, weil diese 70%, die Antikörper ausbilden, vermutlich dies auch wieder selektiv machen. Also vermutlich wird es so sein, dass man bei älteren Leuten die Antikörper leichter nachweisen kann als bei jüngeren Leuten. Das wissen wir aber nicht. Das heißt, selbst wenn wir eine Zufallsstichprobe ziehen würden, wäre der Nachweis der Antikörper wiederum selektiv. So dass im Moment der Stand eigentlich wäre, wir kommen auch mit Stichproben nicht an den Durchseuchungsgrad der Population. Das ist also etwas, was sich seit der Veröffentlichung unseres Artikels schon wieder verändert hat. Warum man sehen kann, Wissenschaft ist ein wirklich dynamischer Prozess. Und was man machen kann, hängt davon ab, was man zu einem gegebenen Zeitpunkt weiß. Das heißt also, wir bräuchten Zufallsstichproben, um den Durchseuchungsgrad mit diesen 70% nachzuweisen. Das wäre aber immer noch eine konservative Schätzung gegenüber dem tatsächlichen Durchseuchungsgrad. Davon unbenommen ist, Deutschland ist eines der Länder mit eines der niedrigsten Obduktionsraten auf der Welt. Das heißt also, wenn jemand tot ist, ist es übrigens auch wieder hochselektiv, wer dann obduziert wird. Und es werden sehr wenige obduziert. Das heißt, über die tatsächliche Todesursache kann man wenig Aussagen machen. Alles deutet darauf hin, dass man mit Corona stirbt und nur selten an Corona stirbt. Das heißt, es gibt entsprechende Vorerkrankungen. Aber es gibt 2 Fachgesellschaften, die sich mit Leichenschau beschäftigen und beide Fachgesellschaften fordern eine deutlich erhöhte Sektionsrate, wie das heißt, für Deutschland schon seit vielen Jahren. Und das Infektionsgesetz, das es gibt, das Infektionsschutzgesetz, enthält einen Paragraph, den scheinen aber viele Leute nicht gelesen zu haben, der erlaubt bei einer akuten Situation tatsächlich das Ziehen von Zufallsstichproben unter Verstorbenen für Sektionszwecke. Das heißt also, rechtlich ist die Grundlage da, aber das macht man nicht, weil das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse einem vermeintlichen Pietätsinteresse untergeordnet wird. Also wir bräuchten aber eigentlich Sektionsstichproben zusätzlich. Wir bräuchten Verlaufsstichproben. Das ist das, was das RKI ebenfalls nicht gemacht hat. Das heißt, wir wissen über den Verlauf einer Infektion bei einer Person, wie sich das auswirkt im Längsschnitt fast nichts. Das ist ein wirkliches weiteres Versäumnis des Robert-Koch-Instituts. Interessant ist, dass die Fachgesellschaften sich dazu geäußert haben, also sowohl die Pathologen haben etwas gesagt, also auch die Stichproben-Experten in der Deutschen Gesellschaft für Statistik haben gesagt, wir brauchen Zufallsstichproben. Und das Robert-Koch-Institut hat das alles ignoriert und hat sich noch nicht mal auf einen Dialog eingelassen. Also die Fachgesellschaften haben das Robert-Koch-Institut kontaktiert und das Robert-Koch-Institut hat gesagt, machen wir selber.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, brauchen wir Erkenntnisse durch Zufallsstichproben über Infektion und Immunität, sofern das überhaupt noch geht, über den Verlauf von Krankheiten mit Längsschnittdaten. Heißt, Personen werden zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder befragt.
Ja.
Immer die gleiche Person. Sie können zwischen den Zeitpunkten Vergleiche anstellen. Und wir brauchen Sektionsstichproben. Heißt, wir müssen die Toten untersuchen. Von letzterem hatte ich immer angenommen, dass es schon längst zum medizinischen Standard in der Bundesrepublik gehört, bis ich vor 10 Jahren in Ihre Vorlesung gekommen bin und Sie gesagt haben, es gibt in Deutschland kein zentrales Sterberegister.
Es gibt in Deutschland kein zentrales Sterberegister. Ja. Es ist skandalös. Das Gesetz liegt also fertig in der Schublade seit mindestens 10 Jahren. Alle Fachgesellschaften möchten ein zentrales Sterberegister haben. So etwas existiert in fast allen Ländern der Welt. Sogar die USA, die keine Einwohnermelderegister haben, aber sie haben ein Sterberegister, sogar öffentlich. Und England zum Beispiel hat auch eins. Also die haben auch Schwierigkeiten mit ihren Melderegistern, aber sie haben ein zentrales Sterberegister. Sterberegister eignen sich für sehr, sehr, sehr viele verschiedene Forschungsfragestellungen und übrigens auch zur Klärung von vielen administrativen Fragen. Und es ist nur über die föderalen Strukturen der Bundesrepublik zu erklären, dass wir keins haben.
Politische Gründe für große Wissenslücken, die da existieren, nicht erst seit Covid-19. Jetzt legt aber die Erkrankung vielleicht den Finger etwas in die Wunde. Kommen wir von den Toten nochmal zu den Lebenden. Wenn die in eine Stichprobe kommen sollen, wie würden Sie so eine Stichprobe ziehen?
Aus Toten?
Aus Lebenden.
Es gibt den Königsweg in Deutschland, Stichproben zu ziehen. Die Einwohnermelderegister sind nicht perfekt, aber sie sind sehr, sehr nah dran. Die Einwohnermelderegister haben bei uns eher eine Überdeckung der Population als eine Unterdeckung. Das heißt also, es stehen Personen in einer Einwohnermeldedatei, die da nicht mehr wohnen. Es ist aber sehr selten, dass Personen überhaupt nicht in Einwohnermeldedateien stehen. Also man zieht Gemeinden proportional zur Größe. Das heißt, große Gemeinden haben eine große Chance, in die Stichprobe zu kommen. Kleine Gemeinden haben eine kleine Chance, in die Stichprobe zu kommen. Innerhalb jeder Gemeinde wählt man aus der Einwohnermeldedatei zufällig Personen aus, und zwar immer die gleiche Zahl von Personen, sagen wir mal 100. Und diese 100 Personen werden gebeten, den Arzt ihrer Wahl aufzusuchen. Solche Stichproben hat es schon gegeben, wo man zufällig Personen auswählt und die Kontakte über die Ärzte machen lässt. Das ist gut etabliert, ließe sich problemlos realisieren. Das wäre eine Stichprobe von 30.000 Personen und eine Stichprobe zu einem Zeitpunkt würde ungefähr 3 Millionen Euro kosten mit den ganzen Laborkosten, was gemessen an den sonstigen Kosten, die wir haben, absolut lächerlich sind. Zum Vergleich, ein Zensus für die Bundesrepublik kostet konservativ gerechnet 440 Millionen Euro.
Auch kostengünstiger als digitale Epidemiologie, also günstiger als die digitale Spende-App des RKI?
Nein, aber wie soll ich sagen, auf dem freien Markt ist eine kaputte Uhr auch immer noch billiger als eine funktionierende Uhr und ich glaube, Sie würden eine funktionierende Uhr einer kaputten Uhr vorziehen.
Die zeigt aber auch zweimal am Tag die richtige Zeit.
Man weiß nur nicht wann.
Ja, die Hörerinnen und Hörer merken, als Soziologe befasst man sich intensiv mit Selektionseffekten, die ganz elementar sind für unsere Disziplin. Und das bringt einen in die verschiedensten Themenbereiche rein, sei es Covid-19 oder auch andere nicht-medizinische Bereiche. Herr Schnell, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in Ihre Forschungstätigkeit Unseren Hörerinnen und Hörern lege ich den Artikel von Ihnen und Herrn Klingenwort auf jeden Fall ans Herz, bietet einen ersten Einblick in die digitale Epidemiologie und deren Grenzen hinsichtlich der Verlässlichkeit der damit gewonnenen Daten. Wenn die Studierenden nach dieser Folge sagen, ich möchte mehr über die Forschung von Herrn Schnell erfahren, wie können Sie das ganz praktisch in den kommenden Wochen und noch vor Vorlesungsbeginn tun?
Am einfachsten ist es, Sie gehen auf meine Homepage, Sie tippen einfach Rainer Schnell in Google ein und der erste Hit sollte ich sein. Ich bin weder derjenige, der Triebwerke baut in Köln, noch derjenige, der eine Hypnoseschule in München hat, sondern der Soziologie-Prof. Und da gibt es eine Seite mit Veröffentlichungen und Neuigkeiten und wir verlinken alles eigentlich tagesaktuell. Und Sie werden sehen, so alle 2-3 Wochen gibt es eine neue kleine Publikation oder einen Vortrag, der sich mit dem beschäftigt, was wir tun.
Und spätestens ab November können Sie sie ja in Methoden der empirischen Sozialforschung in der Vorlesung 2-mal die Woche, wenn ich richtig liege, ist das noch so sehen?
Korrekt.
Zum Abschluss, Herr Schnell, noch eine Frage, vielleicht ganz unabhängig vom heutigen Thema. Ich habe mir vorgenommen, jeden Gast zum Abschluss die Heureka-Frage zu stellen, so nenne ich sie. Mich interessiert, was Sie in diesem Jahr Neues oder vielleicht Überraschendes durch Ihre Arbeit gelernt haben. Denn auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Professorinnen und Professoren, haben genau wie die Studierenden das große Privileg, immer wieder Neues zu lernen. Das ist inhärenter Teil Ihrer Arbeit. Daher, was hat Sie zuletzt erstaunt?
Das Erstaunlichste, was unmittelbar mit unserem Gespräch zu tun hat, war das Lernen, dass wir nur bei vielleicht 70% der Corona-Erkrankten nach 2-3 Monaten noch Antikörper nachweisen können. Das hat unmittelbare Konsequenzen für die Stichproben. Das ist selten, dass man so ein inhaltliches Ergebnis hat, das unmittelbare Konsequenzen für die Methodenentwicklung hat.
Und etwas, was die Studierenden ab November bei Ihnen lernen können, zumindest in den Grundlagen im ersten Semester. Herr Schnell, ich habe keine weiteren Fragen, bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Bis bald.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Schnell haben, halten Sie sich nicht zurück. Schreiben Sie uns per E-Mail an justpublished-podcast@uni-due.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und Sie hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Just Published, der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE.